Es ist ein Wegweiser. Es erzählt uns, um was es in dem Buch geht. Und es ist ganz klar, und ich liebe es, weil es sagt uns, was es eigentlich, das ganze Buch, es stellt uns einfach, ja, dass es zwei Wege gibt, auf dem wir Menschen unterwegs sein können, sind, ja, oder vielleicht werden. Ja, es stellt uns einfach dieses Bild von der Gottesfürchtige, wie sein Leben aussieht, was Verfolgendes hat, und dann stellt es das von den Gottlosen, wie es bei denen aussieht. Und es ist ziemlich schwarz-weiß. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber heutzutage, ich liebe das Schwarz-Weiß. Ja, ich habe es satt, irgendwelche graue Bereich, die arme Kinder heutzutage. Ja, du kannst Mann und Frau sein und was du gerne raussuchen willst, keine Ahnung. Ja, aber die Bibel ist anders drauf. Gott sagt uns, es gibt zwei Wege, man unterwegs sein kann. Auch was die Ewigkeit angeht, ja, hier haben wir Matthäus 7, Vers 13. Ich muss jetzt umdrehen, weil die Augen sind nicht so gut. Denn das Tor zu Verderben ist breit und ebenso der Weg dahin. Viele Menschen gehen hin oder gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Also eine Darstellung, ja. Und dann Johannes 1, Kapitel 5, toller Vers. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat das Leben nicht. Und in Römer Kapitel 1, vielleicht hast du heute Mittag Zeit, kannst du es mal angucken. Es ist auch eine tolle Darstellung, wie die Leute mit Gott umgehen. Ja, hier habe ich aufgeschrieben kurz, sie haben die Schöpfung angebetet und nicht der Schöpfer, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen treten. Es zählt dann auf, wie sie das machen und so. Ja. Also ich finde es super, schwarz-weiß, klare Sache. Ich weiß, es gibt Leute, vielleicht bist du eins davon, ja, du sagst, oder von dem Anschein her, oder von Anschein her bist du Christ, ja, aber dein Leben ist nicht so. Es ist wie du lebst in so einer Art Spagat. Du hast Einfluss in Jesus und Einfluss in der Welt, ja. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, weil so ein Ding ist auf Dauer also richtig anstrengend. Also richtig anstrengend. Ich bin ehrenamtlich, oder ich war ehrenamtlich, seit Corona da ist, sind die Gefängnisbesuche, die sind ausgefallen. Aber ich war seit über 10 Jahren in die Untersuchungshaft, in die Gefängnisarbeit tätig. Und interessanterweise habe ich mich mit einem Mann unterhalten, einem sehr jungen Mann, der war, damals war er, glaube ich, 24 oder sowas. Und es war klar, der lebte so. Ja. Ja. Freitag in die Jugend, Sonntag in die Gemeinde. Ja. Weißt du, was er am Samstagabend gemacht hat? Der ist über die Grenzen gegangen. Ich sage nicht welche, darf es auch nicht sagen. Und hat mit einem Band von Freunden, die haben Häuser ausgeraubt. Ne? Er saß jeden Sonntag in die Gemeinde müde, aber der war dabei. Der hat Samstagabend durchgemacht, Häuser ausgeraubt. Der hat fast 10 Jahre bekommen. Ja. Ich weiß es nicht, was du gestern Abend gemacht hast. Ich weiß es nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Was für ein Leben du führst. Aber Gott kennt dich. Er kennt, was für Spiele du treibst. Ja. Und ich wünsche dir, weißt du, so ein Leben ist, du kriegst keinen Frieden, wenn du so lebst. Ich habe mich mit einem Mann unterhalten in der Untersuchungshaft. Es ging um Raten, wie alt man ist und so. Und ich habe in die Gruppe, wir waren 8 Gefangene und ich und mein Freund. Und es ging ja, wie alt bist du und was denkst du und so. Und ein Kerl saß da, ich habe gedacht, der war 65 oder sowas. Der war nur erst 45. sagt, aber Mensch, du siehst alt aus. Ja, sagt Dave, ich bin ein Betrüger. Jeden Abend gehe ich ins Bett, ich lege mich abends im Bett hin und überlege, was für Lügen, was für Unwahrheiten ich am nächsten Tag aufbringen muss, um die Lügen von heute irgendwie zu decken. Ja? Sag, ich lebe ein Leben, ich muss ständig über meine Schulter gucken. Das macht müde, das macht alt. So, jetzt machen wir hier weiter. Die Bibel. Ich bin immer wieder mal überrascht, wie wir die Bibel lesen. Es gibt etwas in der Psychologie, das ist die selektive Wahrnehmung. Das heißt, man eigentlich sucht es nur raus, was einem gefällt. Oder von seiner Prägung oder sowas. Vielleicht bist du ein optimistischer Mensch und du lest deine Bibel und du lest nur das, was dir gut tut. Ja? Vielleicht bist du so drauf oder vielleicht bist du, das Leben ist schwer. Ich habe immer die Arschkarte gezogen. Vielleicht bist du so geprägt und wenn du die Bibel aufmachst, siehst du immer nur die schlechten Sachen. Ja? Was ich bringen will heute Morgen, ist einfach, ja, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir es einfach sehen, wie es ist. Und anhand von diesem Text, Johannes 3,16, oft ist es so, wir lassen diesen Teil, ja, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also dieser Teil wird nicht zugrunde gehen, dass dieser Text, dass Gottes Liebe Konsequenzen mit sich bringt, wir lassen das gerne mal weg. Ja. Weil wir haben irgendwie, ist es schön, piep, 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 Gott hat uns lieb. Ja. Aber dass Gottes Liebe Konsequenzen hat und dass der Menschen auch verurteilt wird. Was hast du mit meiner Liebe gemacht? Hast du es angenommen oder hast du es abgelenkt? Jetzt zurück zum Text. Hier habe ich geschrieben, wer darf sich glücklich nennen? Wenn du Christ bist, ich hoffe, dass du Christ bist und dass du heute Morgen hier sitzt und dass du glücklich bist. Ich bin glücklich. Sehr glücklich. Ich habe eine Frau, ich habe 3 Kinder. Wir haben es nicht immer leicht. Ich konnte euch viel erzählen über meine Kinder. Ich habe eine Tochter, die chronisch krank ist und andere, der psychisch krank ist. Ich kann da auch was erzählen. Weißt, über die letzten 2 Jahre, als ich diese Ausbildung gemacht habe, zur psychologischen Berater, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir Menschen sind wie Gartenzwerge. Ja? Stell dir mal einen Gartenzwerg vor, mit weißem Bart, roter Hut, ja? Und einem Schubkarre. Ja? Wir haben alle unsere Schubkarre voll Scheiße. Wir haben alle unsere Schubkarre voll Mist. Ja? Ich habe vor kurzem mein Zeugnis erzählt, hinter Stuttgart war das, und kam eine Frau auf mich zu, das habe ich so auch gesagt, guck mal, ich bin kein besonderer Mensch, ich stehe auch hier. Und dann habe ich das erzählt mit dem Gartenzwerg und sie kam auf mich so hinterher, sie sagt, Dave, Schubkarre für mich, das langt nicht. Sie sagt, ich brauche einen Lastwagen. Ja. Dann hat sie erzählt, ich habe gedacht, ich brauche 2. Hartes Leben gehabt. Ja. Wer darf sich glücklich nennen? Laut Psalm 1 ist es die Leute, die, ja, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Sind die, wer kein Beispiel an denen nimmt, die Gottes Willen verstoßen. Sind denen, die sich fernhalten von denen, die über alles Heilige herziehen. Und es sind die Leute, die Freude am Gesetz des Herrn haben und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Glücklich sein. Ich möchte gerne einfach kurz zeigen, es gibt einen humanistischen Ansatz, ja. Das ist so etwas, mit was ich mich beschäftige in meiner Praxis, in meiner Beratungspraxis. Ja? Die Psychologie sagt, wenn du glücklich sein willst, sollst du dich nach diesen Sachen richten. Jetzt muss ich mich mal umdrehen. Ich habe hinterher Nackenschmerzen. Genau, also der humanistische Ansatz, 20 Tipps. Ja, wenn du glücklich sein willst, seien Sie dankbar. Bemerken Sie Positives, schreiben Sie ein Glückstagebuch. Es gibt sowas. Kannst du im Internet bestellen. Pflegen Sie Hobbys, reduzieren Sie Stress, sorgen Sie für Bewegung, erleben Sie die Natur, lächeln Sie bewusst, verzeihen Sie anderen, auch sehr wichtig, kann gut die christliche Glaube da reinbringen. Meiden Sie toxische Menschen. Auch ein sehr guter Ansatz. Reduzieren Sie negative Nachrichten. Sagen Sie oft nein. Es ist der Zauberwort. Nur 4 Buchstaben, aber hat eine Wahnsinnswirkung. Ja? Nein. Schlafen Sie ausreichend. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung. Tanzen Sie. Senken Sie Ihre Erwartungen. Bleiben Sie sich treu. Akzeptieren Sie und lieben sich selbst. Ja? Oder sich selbst. Sich. Geben Sie mit Fröhlichkeit und der wichtige Ansatz ist, fangen Sie heute an. Schiebe es nicht auf der langen Bank, fang heute an. Genau, also, genau, das war der humanistische Ansatz, das ist der biblische Ansatz. Ja, Matthäus 7. Wenn du glücklich sein willst, erfindest du dein Glück. Ja. Die Bibel sagt, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Die Trauernden, die Friedfertigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die Verfolgung, die verfolgt werden. Das Ziel von dem humanistischen Ansatz ist die Selbstverwirklichung. Es geht um das Hier und Jetzt. Mein emotionaler Haushalt sozusagen, ja, wie ich mich fühle. Der biblische Ansatz ist ein anderes. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht jetzt überwiegend, man sagt das Christ, wenn man unterwegs ist, man beteiligt sich an die, ja, dass man Gottes Reich aufbauen möchte. Ja? Es geht um etwas Zukünftiges. Man denkt an nach dem Tod. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, wir Christen, wir glückliche Leute, ja, die glücklich sein sollten, ja, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wir haben eine Bombenbotschaft. Wir haben eine veränderte Botschaft. Die gute Nachricht ist sowas von gewaltig. Ich konnte euch erzählen, ich habe mich bekehrt mit 18. Das war der 14. Juli 1990. Ich habe den letzten Zug erwischt. Ich werde tot im Oktober, das weiß ich, im selben Jahr. Meine Mutter hat mir mal ein Messer auf der Brust gelegt, auf der Bauch, und hat gesagt, ich habe sie gefragt, was sie will. Und sie sagt, ja, ich will die alte David zurückhaben. Sie sagt, wenn du die alte David zurückhaben willst, du wirst höchstwahrscheinlich auf dem Friedhof suchen müssen. Seit ich 13 war, war ich auf einer Spirale nach unten. Ich habe eine Beerdigung besucht. Mein Freund ist mit 13 verstorben. Zu viel Klebstoff, zu viel Benzin. Und kam an seinen Sarg und ich wusste mit 13, das will ich auch. Ich will tot sein. Ich will einfach Frieden haben. Man sieht dann die Grabsteine in Deutschland, Ruhe in Frieden. Bei uns zu Hause heißt Rest in Peace. Und so war ich drauf. Ich war auf einer Spirale nach unten und habe wirklich den letzten Zug erwischt. Ja. Gott hat mein Leben verändert. Ich habe seit über 30 Jahren keinen Alkohol getrunken. die Jungs, wenn ich dir das erzähle, im Gefängnis, das, die glauben es mir nicht. Ja? Aber so ist es. Ja? Gott verändert. Aber wie kommen wir als glückliche Menschen, ja, an den Menschen dran? Ja? Hier habe ich ein paar Texte ausgesucht. Es ist wichtig, ich weiß nicht, ob ich das hier aufgelistet habe. Ja, ein Vers fehlt. Es ist eigentlich Johannes 3,15. Wir haben vorhin Johannes 3,16 angeguckt. Johannes 3,15. Dort steht es, jetzt muss ich mal das erstmal finden. Ich meine, es auswendig zu wissen, aber bevor ich da irgendetwas Falsches erzähle. Genau. Wir vergessen oft Vers 15, wir denken immer sofort an Vers 16. Genau, also 3,15. 3,17. Ich merke, ich werde alt. Also, 17. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Ja. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Nichtchristen anzugucken und denen zu erzählen, was die falsch machen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Dieser Text, was ich hier rausgesucht habe, in 1. Korinther 5, vielleicht kommst du hinterher auf mich zu und willst darüber reden, aber es ist schweres Tabak. Deswegen, ich habe nur es angefangen, ich habe euch schon einmal geschrieben, das schrieb der Paulus an die Korinther. Und wenn jemand etwas wiederholt, dann ist es einfach wichtig, dass man einfach zuhört. Und jetzt geht's los. Ich habe euch schon einmal geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sexuell zügellos leben. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die zügellos leben, habgierig sind, die Götzen anbieten oder stehlen. Sonst musstet ihr ja die Welt verlassen. Ist logisch. Ja. Nein, ich meinte, dass ihr euch vor all den trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen. Götzen anbeten, die geldgierig sind, Gotteslästerer, Trinker oder Diebe. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Ist es nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören? Das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, trägt er die Verantwortung. Er entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon bei Mose. Ja. Mit so einem Text, wo fängt man an und wo hört man auf? Was ist böse, was ist nicht? Und so. Ich wünsche euch Gnade damit. Aber ich hoffe, dass es passiert, dass es bei euch ein Gebrauch ist, dass ihr sowas übt, ja? Dass ihr achtsam seid, falls es irgendwelche Mitglieder gibt, die auf dem falschen Weg sind, dass ihr sie in Liebe und mit sehr viel Feingefühl, dass er sie anspricht. Weil es ist einfach wichtig. Es gibt viele Leute, die tun etwas und denen ist es überhaupt nicht bewusst. Ja? Und die sind hinterher sowas von froh, wenn du mit ihnen redest und ihnen das aufzeigst. Ja? Weil leider ist es so, wir Christen, wir lesen von Weitem nicht genug von der Bibel. Ja. Etwas wie eine stille Zeit, ich weiß es nicht, das macht nicht so viele Leute heute. Ich brauche das. Ich brauche das jeden Tag. Das ist einfach wichtig. Jetzt kommen wir mal zu etwas anderes. Jetzt gehen wir mal zu den Nichtchristen. Ja, hier ist, wie gehen wir mit Leuten innerhalb der Gemeinde und wie gehen wir mal dann mit den Nichtchristen um? Das ist interessant in Matthäus Kapitel 10. Jesus schickt seinen 12 Jünger fort und er beschreibt es so, also ihren Umgang mit den Menschen. Er sagt, Jungs, ich schicke euch jetzt fort. Er soll die Leute die Botschaft weitersagen. Und das war toll, die durften Leute heilen und böse Geister austreiben und so, das war in seinem Namen. Das ist jetzt vor Pfingsten, es gab keinen Heiligen Geist ausgießen, ja? Aber die haben solche Sachen vollbracht. Und Jesus sagte, hör mir zu, ich liebe es, wenn irgendetwas in der Bibel steht, hör mir jetzt zu, oder? Wie der Paulus sagt, ich habe es bereits euch erzählt, ja? Das spitzt meine Ohren. Jesus, es kommt von ganz oben. Er sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen, aber ohne Verschlagenheit wie Tauben. Ich habe mich beschäftigt mit Verschlagenheit, das heißt ohne Hinterlist. Ja. Also Gott will, dass wir, wenn wir unter Christen sind, dass wir ehrlich und offen mit denen umgehen. Die Nicht-Christen sind auch nicht blöd. Ich bin erstaunt in die Untersuchungshaft. Die Jungs, die schauen dich mal an und die wissen ganz schnell, ob du echt bist oder ob, du, ne, ob es noch for show ist. Dann habe ich mal versucht, jetzt muss ich glaube, ich habe hier etwas Falsches gedruckt. Das mit der Helligkeit. Kann jemand mir helfen? Weil es wird schon gut, dass ihr die Bilder erkennen könnt. Das ändert auch nichts. Ich weiß nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Und ich habe Angst, jetzt nochmal drauf zu drucken oder sowas. Okay. Dann müssen wir das einfach so machen. Ich habe hier ein Bild, ja, von einem Schaf, das sieht süß aus. Es ist echt schade, dass das jetzt passiert ist. Und neben ihm ist ein paar Wölfe. Ich habe im Internet geguckt, es gibt keine schönen Bilder von Wölfen. Du findest kein Bild, wo sie lächeln, oder ich weiß nicht, kann ein Wolf überhaupt lächeln, gell? Aber du findest keine. Ja? Die werden immer dargestellt wie, ja, genau. Und dies ist das Kontrast. Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Genau. Und er sagt, es sei Glück für die Schlangen, ja, und ohne Verschlagenheit wie eine Taube. Hier habe ich ein Bild von einer Schlange. Sei Glück wie eine Schlange. Wenn eine Schlange sich angegriffen fühlt, es bleibt nicht auf dem Boden. Was macht es? Es richtet sich auf. Ja? Beißt es sofort zu? Was macht es? Das wartet. Es wartet und wartet. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, zack, beißt es. Und es beißt gezielt. Ja. Manchmal bin ich in der Untersuchungshaft vor 2 Stunden. Ja. Ich bin hinterher sowas von fertig. Mental, weil ich da 2 Stunden nur am. Ja. Erzähl mal. Ja. Ich mag sehr gerne mit den Jungs, die erzählen, was ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der sagte, mit meiner rechten Hand tue ich böse Sachen, mit meiner linke auch, aber ich will doch, dass mein Herz Gott gehört. Sagt, ja, dann machen wir mal Römer Kapitel 7 auf. Lest mal. Die Jungs kriegen alle eine Bibel. Wir machen exakt die Seite oder der Seite, wo es drauf steht, weil sie kennen sich nicht mit der Bibel aus. Kam da rein, ein Mann hat gesagt, nach der Begrüßung, der fragt es gleich, wie kriege ich mein Schuld los? Er sagt, was meinst du? Erstmal, warte mal, gleich so ernst, gleich so schnell. Er sagt, ja, ich habe meine Frau erschossen. Wie kriege ich meine Schuld los? Ich habe sie. Ja. Das war ein Tropfen zu viel. Habe eine Waffe dabei gehabt, habe sie erschossen. Wie kriege ich meine Schuld los? Psalm 51. David hat jemanden umgebracht, der hat Ehebruch begangen. Psalm 51, es steht alles drin. Der David war ein Jahr lang war er verzweifelt, vor der Prophet zu ihm kam und sagte, guck mal Junge, jetzt musst du dich mit Gott reden. Jetzt musst du dich mit Gott auseinandersetzen. Er sieht, dass du nicht glücklich bist, du versuchst deine Sünden zu vertuschen. Ja, jetzt, nach einem Jahr, stelle mal vor, ja, eine lange Zeit. Eine andere Sache, ich weiß es nicht, ob es dir bewusst ist. 1. Korinther 2, ist es 2. Korinther 2, 16. Das lese ich mal so. Weißt es nicht, ob es dir bewusst ist, aber als Christ riechst du. Weißt, als Mensch riechst du. Ich habe mich heute Morgen extra gespräht, ja. Aber die Bibel sagt, als Christ, ob du es weißt oder nicht, du riechst. Und du machst es bewusst oder unbewusst. Ja. Das ist ein toller Text. Es sagt, wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch vor Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt, für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Ja. Wie sieht es bei der Arbeit aus? Gibt es Kollegen, die sagen, du kommst jeden Montag ins Büro oder weißt nicht, wo du arbeitest und du bist glücklich, du strahlst und die schauen dich an und sagen, jetzt muss ich den ganzen Tag mit der Kerle durchschlagen. Schon am Montag, am Wochenanfang ist das so gut drauf. Ja? Geh mir auf den Sack. Vielleicht bei der Arbeit erzählst du gerne über deine Glaube, die Leute wollen es nicht hören. Die sehen dich und verbinden gleich christliche Glaube mit deiner Person. Du kommst da rein und ja, die riechen nicht etwas Feines, die riechen tot. Kein angenehmer Geruch. Ich habe einen Job gehabt, ich habe bei Pepsi gearbeitet vor 3 Jahren. Das ist aber lange her. Und ich habe kein Blatt vor dem Mund gehalten. Ich habe Leute Sachen erzählt. Eines Tages in der Mittagspause, ich war spät dran, ich kam zur Pause. Und die Jungs waren in dem Kaffeebereich und haben sich über etwas unterhalten. Und ich komme dazu und plötzlich ist alles still. Alles ruhig. Wie wirkst du auf andere Menschen? Ja? Was nehmen die Menschen von dich wahr als Christ? Es gibt einen Spruch, die einzige Bibel, das die Leute lesen, ja, bist du. Ja? Jetzt bin ich total verkehrt. Ja, yep, okay. Das ist ein Bild hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerne ein bisschen Abenteuer, vielleicht deswegen bin ich Motorradfahrer oder sowas. Aber wenn ich die Männer, jetzt fühlt euch jetzt direkt angesprochen, ne? Wenn ich die Männer, wenn ich auf Freizeiten bin und sowas, ich sehe mich so viele Männer an und ich sehe das Bild von Schaf. Die sind so brav, tun, was ihren Frauen verlangen. Das ist auch okay, ja? Aber die sind so brav und so nett, ja, wie dieser süße kleine Schaf. Ja. Aber was mir fehlt, und auch, ich bin 30 Jahre unterwegs als Christ, ich kenne sehr wenige Jungs, die aussehen wie das Bild da von euch Rex. Leider kann man das nicht so gut sehen, aber das ist ein Krieger. Ja. Das ist ein Typ, der was ausreißen will. Ein Typ, der Schaden hinterlassen will. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit Bildern. Aber ich komme jetzt zum Abschluss, weil ich habe ein Video vorbereitet, die euch ein bisschen hilft, mit Nicht-Christen ein bisschen mehr umzugehen. Du hast vorhin erzählt von diesem evangelistischen Event, die nächsten Februar stattfinden soll oder sowas, die euch vielleicht hilft. Und ich hoffe, vielleicht diese Predigt ist für euch ein Anstoß, ja? Eine Hilfe einfach wahrzunehmen, ja, wie die Bibel uns vorgibt, wie wir als Christen unterwegs sein sollen. Und hier habe ich einen deutschen Abschiedsgruß. Ich sage es oft, das in der Untersuchungshaft. Ich weiß es nicht, wieso, ne? Oder wieso ich das sage. Ja? Halt die Ohren steif. Ich möchte gerne die Jungs, einfach beim Gehen, normalerweise, ja, ich tue das auch kurz vorm Abschluss, ich bete vor denen, ich stelle sie unter Gottes Schutz. Aber dann persönlich, wenn sie sich verabschieden, sage ich halt die Ohren steif. Ich meine also, ja, bleib dran, die nächsten zwei Wochen, wir sehen uns oder sowas. Weiß nicht, was für ein Abschiedsgruß nutzt du, wenn du Leute verabschiedst? Was für Sachen sagst du? Jetzt kannst du mal ein bisschen Feedback geben. Keine Anbieter? Mach's gut. Tschüss. Ganz, bitte? Ade, ganz kurz, okay. Also interessanterweise, dieser Spruch oder diesen Abschiedsgruß, halt die Ohren steif, es kommt aus der Tierwelt. Ja. Es ist einfach so, sei achtsam. Ja. Pass auf dich auf. Sei auf die Hut. Ja, wenn ein Hund oder eine Katze die Ohren ja, dann sind die alert. Die schauen, ja. Und somit sagt man, ja, halt die Ohren steif, ja. Pass auf dich auf, sei auf der Hut. So ist eigentlich die Bedeutung. Und ich möchte gerne euch anhand von diesem Text, 1. Petrus 3,15, Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Sei immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass ich immer die Ohren steif halte, dass ich immer meine Ohren steif habe. Ja? Wenn ich im Gespräch bin, egal ob es auf der Arbeit ist mit einem Kollegen, ich arbeite in die Altenpflege, mache über 20 Jahre Nachtdienst, bin alleine, ja? Ich treffe meine Kollegen nur kurz zum Abend und zum Morgens. Ja? Aber ich halte immer, manchmal ist es schwer, nach 10 Stunden Arbeit die Ohren steif zu halten. Aber wenn eine Kollegin in der Frühschicht ankommt und es geht ihr nicht gut, dass ich einfach, wenn ich die Gelegenheit habe, weißt du noch dieses Bild? Ja? Wenn ich die Gelegenheit habe, Gottes Wort weiter zu beißen. Ja, klug wie eine Schlange, taub oder sanft wie eine Taube, dann nutze ich die Gelegenheit. wünsche euch jetzt mit dem Video viel Spaß und ich bedanke mich für die Gelegenheit, dass ich heute herkommen darf und euch was von der Bibel zu erzählen. Die Bibel ist ein tolles Buch. Ja. Gott hat uns so viel geschenkt, ja. Und ich wünsche euch weiterhin Freude mit. Ja. Und wenn ihr keine stille Zeit macht, ja, fang damit an. Ja. Gott will uns so viel schenken, Gott will uns so viel segnen. Und schiebe es nicht auf morgen oder nächste Woche. Ja. Geh nach Hause, heute Nachmittag. Guck doch vielleicht einen Text oder Römer 1. Ja. Lies die Bibel, was sagt es? Lies deine Bibel, bet jeden Tag. Lies deine Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja. Vielen Dank.
Als Christen sind wir Repräsentanten des lebendigen Gottes. Aber wenn wir nicht auf das Gesetz Gottes hinweisen, als die Grundlage unserer Verantwortung, wird die Welt Gott nicht den nötigen Respekt zeigen wollen. Jesus hat sich auf das Gesetz Gottes bezogen, um zu zeigen, wem er sich unterordnet. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören, sondern um es zu erfüllen. Er sagte auch, weder ein Jota noch ein Strichlein wird vom Gesetz wegfallen. Oder, das sagt das Gesetz und die Propheten. Oder, habt ihr nicht im Gesetz gelesen? Wenn wir der Welt sagen, dass es falsch ist, zu töten, zu stehlen oder die Ehe zu brechen, ohne uns auf das Gesetz Gottes zu beziehen oder das kommende Strafgericht, dann ist es, als ob wir eine ungeladene Pistole benutzen. Es ist bedeutungslos. Warum glauben Sie, ist es für manche Christen schwer, ihren Glauben zu bekennen?
Ich glaube, es ist für manche Christen schwer, ihren Glauben zu bekennen, weil sie nicht wissen, ob es politisch korrekt ist oder ob die anderen auch Christen sind. Und ich glaube, dass einige Menschen gerne cool erscheinen möchten und deswegen nicht das Risiko eingehen wollen, uncool auszusehen, weil sie gläubig sind.
Denken Sie, dass es wichtig ist, dass man als Christ seinen Glauben mit anderen Menschen teilt?
Ja, absolut. Ich denke, es ist sehr wichtig. Denn du weißt nie, ob du vielleicht jemandem helfen kannst, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen und etwas Positives in ihr Leben zu bringen.
Was passiert, wenn jemand kein Christ wird?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte gerne denken, wenn sie ein gutes Leben führen, dann geht, glaube ich, alles in Ordnung.
Also, wenn jemand stirbt, ohne dass er Christ geworden ist, wo denken Sie, wird dieser Mensch hinkommen?
Schwer zu sagen. Ich denke, ihre Absichten sind wichtig. Und wenn sie noch ein gutes Leben führen und es einfach nicht besser wissen, dann wird Gott sie finden und sich um sie kümmern. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich ausdrücklich sagt, dass er kein Gläubiger ist, dann wird er vielleicht einfach nur sterben. Ich weiß es nicht.
Glauben Sie, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt?
Ja, das glaube ich.
Wer darf dann in den Himmel?
Die guten Menschen.
Und wer geht in die Hölle?
Die Bösen.
Okay, wo glauben Sie, werden Sie hingehen?
Ich komme in den Himmel.
Weil?
Weil ich zu den Guten gehöre.
Also Sie sind ein guter Mensch. Wie gut muss man sein, um in den Himmel zu kommen?
Ich denke, so gut, dass man niemand mit Absicht verletzt, dass man andere Menschen liebt, dass man Glauben hat und dass man glaubt, dass Gott unser Herr und Retter ist.
Sind Sie dessen sicher?
Nein.
Okay, also ich war früher Atheist und jetzt bin ich Christ. Was mir geholfen hat, klar zu sehen und zu verstehen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, war, dass ich verstanden habe, dass Gott vollkommen ist. Er ist heilig, er ist rein, er ist gut, er ist gerecht, er ist wahrhaftig. Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit, noch nicht mal eine Spur von Dunkelheit. Und wenn ich dann mich selber anschaue, wie mit einem Spiegel, und dann sehe, wer ich im Vergleich zu Gott bin, die einfachste Sache, das zu tun, ist, was ich den Guter-Mensch-Test nenne. Möchten Sie den mal machen?
Sicher.
Es könnte ein bisschen erschreckend werden, aber ich verspreche, es wird nicht zu sehr wehtun. Alles, worum ich Sie bitte, ist einfach ehrlich zu sein und mit einem wachen Gewissen zuzuhören. Wie viele Lügen haben Sie vermutlich in Ihrem Leben schon erzählt?
1 Million.
Wie nennt man jemanden, der Lügen erzählt?
Einen Lügner.
Haben Sie in Ihrem Leben je etwas gestohlen?
Ich glaube schon, ja.
Wie nennt man jemanden, der stiehlt?
Einen Dieb.
Haben Sie je den Namen Gottes missbraucht?
Ja.
Wissen Sie, wie das genannt wird?
Ich würde sagen Blasphemie, aber...
Blasphemie. Das bedeutet, dass man den Namen desjenigen, der uns Leben gegeben hat und alles, was uns wertvoll ist, und dann diesen Namen benutzt als Ersatz für ein Schimpfwort oder um unsere Verachtung auszudrücken. Hier die letzte Frage. Jesus sagte, wer auch immer eine Frau anschaut, um sie zu begehren, hat mit ihr im Herzen schon Ehebruch begangen. Also Gott zieht die Linie bei unserem Herzen. Haben Sie je in Ihrem Leben jemanden mit Begehren angeschaut?
Ja.
Also Star, nach Ihrem eigenen Zeugnis sind Sie eine Lügnerin, eine Diebin und eine blasphemische Ehebrecherin im Herzen. Und das sind nur 4 der 10 Gebote. So muss Gott Sie beurteilen. Wenn Sie also von Gott nach den 10 Geboten beurteilt werden, wird das Urteil schuldig oder unschuldig lauten?
Schuldig.
Schuldig. Sie sind ehrlich, das ist gut. Bleiben Sie bitte auch für die nächste Frage ehrlich. Also wenn Gott Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt von seiner Position aus, von vollkommener heiliger Gerechtigkeit, und Sie entsprechend Ihrer Sünden behandeln würde, würden Sie die Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel verbringen?
Im Himmel.
Im Himmel? Warum?
Weil...
Sind Sie sicher?
Weil ich als Erwachsene versuche, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und weil ich jetzt nicht mehr stehle. Und auch den Namen Gottes nicht mehr missbrauche. Ich gebe mir Mühe, nicht mit Begehren auf Dinge oder auf Leute zu schauen. Ich versuche nicht zu lügen.
Würden Sie sagen, dass Sie aus Ihren Fehlern gelernt haben?
Ja, ich tue mein Bestes.
Stellen Sie sich einen Mann vor, der eine Frau vergewaltigt und umbringt. Und der sagt dem Richter, Richter, ich tue sowas nicht mehr, ich gebe mir alle Mühe. Sollte der Richter ihn laufen lassen?
Nein.
Sie sehen die Zwickmühle, in die Sie sich gebracht haben?
Ja, sehe ich.
Denken Sie mal ans Kreuz. Das Kreuz gibt es nur deswegen, weil Gott zu seinem Gesetz steht. Er nimmt Sünde ernst. Wenn dieses ewige Gesetz nicht existieren würde, dann gäbe es keinen Grund dafür, dass Jesus am Kreuz geopfert wurde. Sie sind mir nicht egal, deswegen stelle ich Ihnen so nervige Fragen, weil ich möchte, dass Ihnen das Kreuz wertvoller wird als jemals zuvor. Ist das in Ordnung?
Ja, das ist okay.
Wenn Gott Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt, wird Folgendes passieren. Das Wort Gottes sagt, dass alle Lügner einen Platz haben im Feuersee. Die Bibel sagt auch, jedes Mal, wenn wir sündigen, häufen wir Zorn an über uns. Dieser Zorn wird sich auch am Tag des Zorns über jedem Menschen entladen, entsprechend seiner Taten. Wenn Gott jeden Menschen richten wird, also als, wie Sie selbst eingestanden haben, Lügner, Dieb, Gotteslästerer und Ehebrecher, würden Sie nicht in den Himmel kommen, sondern in die Hölle, wenn Gott Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Beunruhigt Sie das?
Ja, total.
Und mich genauso. Das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus schickte. Gott wurde ein Mensch, führte ein Leben ohne Sünde, litt und starb am Kreuz als Ausdruck seiner Liebe für Sünder wie Sie und mich. Es ist also so, Sie haben Gottes Gesetz gebrochen und dann hat Jesus Ihre Strafe mit seinem eigenen Blut bezahlt, damit Sie unbestraft bleiben können, wenn Ihr Fall vor Gericht kommt. Dann ist er vom Tod auferstanden. Und jetzt sagt Gott Ihnen, dass Sie umkehren sollen. Das bedeutet, dass Sie sich von Ihrer Sünde abwenden und Ihr Vertrauen auf denjenigen setzen, den Gott geschickt hat, um Sie zu retten. Das ist Jesus. Denk immer daran, dass es 2 vertrauenswürdige Zeugen für die Verbrechen dieser Welt gibt. Der erste ist Gott. Er kann alles bezeugen, was wir getan haben. In Worten, Taten oder Gedanken. Der zweite vertrauenswürdige Zeuge ist unser Gewissen. Benutzt das Gesetz, um das Gewissen wachzurütteln, damit es seine Aufgabe tun kann. Was passiert also mit einem Menschen, der ohne Christus stirbt? Wenn Gott ihm Gerechtigkeit widerfahren lässt. Nach dem, was die Bibel sagt.
Er wird nicht in den Himmel kommen.
Wo geht er hin?
In die Hölle.
Ein beängstigendes Wort, oder? Es auszusprechen ist schon unangenehm. Aber solange wir nicht erkennen, dass das der Ort ist, wo wir hingehen, durch einen gerechten Richter des Universums, der die Sünde hasst, dann werden wir niemals das Kreuz wertschätzen und alles, was uns durch den Tod Jesu Christi geschenkt wurde. Macht das Sinn für Sie?
Ja, das macht vollkommen Sinn.
Das ist der Grund, warum ich mit Ihnen über das Evangelium sprechen wollte und auch mit anderen Menschen, weil ich nicht möchte, dass Sie in die Hölle gehen. Gott hat uns so wunderbare und erstaunliche Liebe gezeigt, dass jeder Mensch das wissen muss, damit er gerettet werden kann und ihn persönlich kennenlernen kann. Macht das Sinn?
Ja, das macht vollkommen Sinn.
Wenn die Polizei einen Verdächtigen befragt, möchten sie ein Geständnis. Manchmal, damit der Kriminelle sein Gewissen erleichtern kann und manchmal, um ihn unter Anklage zu stellen. Aber Gott möchte unser Eingeständnis nur, damit er uns vergeben kann. Und er kann uns unsere Verbrechen vergeben, denn die Anklage hat Jesus schon vor 2000 Jahren getragen. Der Anklageschrift mit all unseren Verfehlungen wurde am Kreuz Genüge getan. Hör dir Kolosser 2, Vers 14 an. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jetzt kann Gott unser Todesurteil zurückziehen. Unser Fall kann abgelehnt werden. Das ist die Bedeutung von Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn hingab, damit wer immer auch auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel sagt auch, dass die Gnade über das Gericht triumphiert. Mit anderen Worten, diejenigen, die umkehren und dem Retter vertrauen, denen wird Gott Barmherzigkeit geben und nicht das Gericht. Denn er möchte nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle umkehren. So ist die unglaubliche Liebe Gottes für Sünder wie uns. Und das ist die Wahrheit des Evangeliums.
Hey Jungs, jemand hat eure Strafe gezahlt. Ihr seid frei.